Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haute Couture. Ich bin ich und das ist gut so. Ich bin Nané und heute spreche ich mit einer Frau, die aus ihrer größten Krise ihre größte Kraft gemacht hat. Eva-Maria Tappel war 7 Jahre auf der Suche nach einer Diagnose. Weitere 3 Jahre brauchte sie, um ihre chronische Darmerkrankung zu akzeptieren. Und heute hilft sie mit ihrem Verein chronisch glücklich anderen dabei, trotz chronischer Krankheit ein erfülltes Leben zu führen. Wie wird man chronisch glücklich? Und was können wir alle von Menschen lernen, die täglich beweisen, dass Glück nicht von perfekten Umständen abhängt? Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Eva. Schön, dass du da bist.
Hi. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und für das wunderschöne Intro.
Sehr gerne. Eva, chronisch glücklich, das klingt für manche wie ein Widerspruch. Und du hast einen Verein gegründet, der genau das verspricht. Was ist denn da passiert an dem Tag, als dir klar wurde, aus diesem ganzen Schmerz, der Diagnosesuche etc. pp. Mache ich was Sinnvolles?
Also ich glaube, es gab gar nicht diesen einen Moment, sondern es hat sich so über die Zeit gezeigt. Also es ist eigentlich, glaube ich, so, wie du gerade auch im Intro sagtest, diese Jahre, die ich gebraucht habe, hin zu einer Akzeptanz, also das anzunehmen, was habe ich da, damit zu arbeiten und aber auch dann zu sehen, eine Diagnose zu bekommen, die einem das Leben lang begleiten wird, dass es jetzt nicht heißt, dass man sein ganzes Leben unglücklich sein wird. Mhm. Weil das war so ein bisschen das, wenn man noch nie Berührungspunkte zu chronischen Erkrankungen gehabt hat oder Krankheit, die dauerhaft bleibt, ist das erstmal so dieses, in unserer Gesellschaft ist krank ja immer gleich schlecht und wenn ich krank bin, kann ich ja nicht glücklich sein. Deswegen ganz bewusst, vielleicht ein bisschen provokativ auch gewählt, dieses chronisch glücklich. Also das soll gar nicht heißen, dass man es jeden Tag total cool findet, krank zu sein, sondern eigentlich viel mehr zu sagen, hey, das ist eine Einstellung, das ist auch der Mut, für sich selbst einzustehen und irgendwie einen Weg zu finden, mit einer Erkrankung einen glücklichen Alltag zu finden. Also passte das eigentlich irgendwie gefühlt wie Arsch auf Eimer. Und das war für mich dann was ich eigentlich aus voller Überzeugung für mich selbst umgesetzt habe und was ich dann entsprechend auch an andere Menschen weitergeben möchte.
Na super. Ich meine, du warst 7 Jahre auf der Suche nach deiner Diagnose. Du hast Morbus Crohn. 7 Jahre. Und das ist eine Zeit, in der andere Menschen studieren, Karriere machen, Familien gründen und was weiß ich. Wie hast du diese Ungewissheit ausgehalten? Also, und was hat dich am Ende stark gemacht? Was hat dir Kraft gegeben, da durchzugehen?
Also, ich glaube, es war nicht immer easy und auch das war ein Prozess. Also, ich glaube, für die Menschen, die vielleicht, also Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die sich halt auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Dingen zeigen kann. Also es ist nicht immer klassisch nur die Bauchschmerzen und klassisch Durchfall, Erbrechen, sondern bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung können sich eben auch Gelenke entzünden. Es ist viel mit Müdigkeit und Erschöpfung verbunden, Mangelerscheinungen, weil eben entsprechend der Darm nicht genug Nährstoffe aufnehmen kann aus der Ernährung. Und dadurch ist so dieses Krankheitsbild in den Anfängen, wenn es nicht so krass ausgeprägt ist, halt sehr diffus. Das heißt, ich hatte immer mal wieder ein Krankheitsgefühl, ich hatte immer mal wieder Phasen, wo ich gesagt habe, ich vertrage nicht richtig was, habe das Gefühl gehabt, mein Energielevel ist nicht gut, immer wieder Phasen von starken Schmerzen und bin zu unterschiedlichen Ärzten gegangen und es war immer wieder dieses, wir machen mal einen Test hier, einen Test da, dann hat man Unverträglichkeiten festgestellt, dann hatte ich ja das Gefühl, vielleicht ist es das ja, habe irgendwelche Ernährungspläne umgesetzt und hatte dann immer das Gefühl, so richtig wird es nichts, aber ich meine, das kennen ja leider doch einige von uns, man geht dann mehrfach zum Arzt und wenn irgendwann das auf die Psyche geschoben wird, denkt man wirklich irgendwann, man hat es vielleicht selber irgendwie an der Birne, also muss ich wirklich so lapidar sagen. Und das war es halt irgendwann so, dass ich gesagt habe, na gut, anscheinend habe ich ja irgendwie eine Wahrnehmungsstörung und habe dann versucht, mich einfach irgendwie durchzukämpfen. Und ich war genau in dieser Phase, das erstreckte sich über mein gesamtes Studium. Gott sei Dank hatte man ja im Studium manchmal so, ich habe parallel gearbeitet, aber man hatte ja immer mal Phasen, wo man sich so ein bisschen selbst den Tag gestalten konnte und ich habe mich hingelegt, habe dann geguckt, dass ich mir das Essen zu Hause vorbereite, mir irgendwie die Symptome zu managen, die ich aber noch nicht einordnen konnte. Und war dann auch eben sehr oft krank in der Zeit, war häufig auch hier und da mal, wenn die Schmerzen zu heftig waren, in der Notaufnahme. Mhm. Es wurde aber immer nur symptomatisch behandelt, also dass irgendwie entsprechend Schmerzmittel gegeben wurde oder entsprechend dann gesagt wurde, ja gut, das kann ja auch mal sein. Und wenn man Stress hat und Prüfungsphase und
so krass.
Das ist so, dann hatte ich teilweise auch meine Periode, dann haben sie gesagt, na gut, das kommt vielleicht auch vom Unterbauch. Also es ist viel gemacht worden, aber nicht das Richtige in dieser Zeit. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich dann irgendwann eingeknickt bin und gedacht habe, okay, jetzt muss ich es einfach aushalten. Und habe den Zustand so lange ausgehalten, bis es halt nicht mehr ging. Und es mir so schlecht ging, dass ich Gott sei Dank dann an die richtige Stelle kam.
Ich habe jetzt ja schon einige kennengelernt, halt mit chronischen Erkrankungen, einfach aus der ganzen Community. Und ich höre das relativ häufig, dass insbesondere Frauen, und es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen jetzt mittlerweile darüber, ich meine, ich lache jetzt hier, weil es ist einfach total
weil es so traurig
irre.
Ist.
Weil es so traurig ist, weil wenn man das, also das ist irre. Die, ich sage jetzt mal, männerdominierte Medizinlandschaft, da ist der Frauenkörper generell unerforscht. So, also von der Historie einfach her. Und ich habe das echt bei 3-4 anderen Leuten, die dann gesagt haben, ja, die haben mir dann gesagt, ich sollte einfach mal zum Psychiater gehen oder zum Psychologen, weil meine sozusagen, dass ich jetzt hier keine Nahrung aufnehmen kann, das ist einfach psychisch bedingt. Ist alles psychisch bedingt, also ungefähr muss sein. Und gerade bei diesen Magen-Darm-Erkrankungen und wo ja alles, ich sag mal, der Darm ist das größte Organ, meiner Meinung nach. Und ich erinnere mich noch auf hatte ich irgendeinen Infekt oder sowas und habe ich ein Antibiotika bekommen, was ich Gott sei Dank nicht häufig kriege, aber da habe ich eins bekommen und das habe ich nicht vertragen. Mhm. Das heißt, es hat meine komplette Darmflora und Fauna
durcheinander gebracht,
komplett flachgelegt. Und ich weiß, was du meinst von wegen Müdigkeit. Ich habe das mit Morbus Crohn eigentlich nie in Verbindung gebracht. Aber jetzt, wo du sagst, habe ich mich da gerade wieder dran erinnert, dass als mich sozusagen dieses Antibiotika irgendwie so flachgelegt hat, ich war noch nie in meinem Leben so kraftlos.
Man ist total erschöpft. Aber ist ja auch logisch. Also du kannst, weil der Körper, du isst ja, also gut, wir essen auch als Nuss, aber in erster Linie essen wir ja auch, unseren Körper zu nähren. Und wenn diese Nährstoffe nicht ankommen,
ja. Dann hast du einfach,
soll die Energie kommen?
Dann hast du keinen Treibstoff. Ja, ja.
Dann hat man keinen Treibstoff. Dann hat man noch das Problem Darm-Hirn-Achse und so. Also dass tatsächlich ja auch depressive Verstimmungen durch den Darm getriggert werden können.
Echt? Und, wie geht das? Also wie hat man das rausgefunden?
Das funktioniert ja in beide Richtungen. Also entsprechend, also ich bin da jetzt nicht so tief wissenschaftlich in dem Thema, aber es ist ja schon so, dass das durch Nervenbahnen verbunden ist und entsprechend wir zwei Gehirne haben, das Bauchhirn und das Kopfhirn, und wenn entsprechend da ist ja Kommunikation, und wenn der Darm krank ist, spürt der Kopf das. Also und das ist halt, ich sage immer so, eine Freundin von mir sagt immer so von wegen, der Kopf hört halt auch, was mit dem Darm los ist und dass man da auch nichts sich vormachen kann. Das Schöne ist ja, es funktioniert ja auch andersrum. Also dass man sagen kann, deswegen ist ja dieses chronisch glücklich für mich auch so wichtig, dass ich jetzt nicht sagen möchte, man kann mit der Haltung und Einstellung und positiven Gedanken viel verändern, aber man kann schon sehr viel tun, um einen gewissen Zustand besser bewältigen zu können. Also es gibt sehr viele Coping-Strategien im Umgang mit Symptomatik, die man sich durch diese Verbindung zunutze machen kann. Das ist super spannend.
Hast du da mal ein Beispiel?
Also ganz einfaches Beispiel ist Atmen.
Ja, okay.
Also, ne, dass wir durchs Atmen entsprechend unser vegetatives Nervensystem beruhigen können. Und
das
dass man dadurch auch die Schmerzwahrnehmung beeinflussen kann.
Krass.
Und du kannst auch dein Gehirn im Prinzip lenken. Das musst du trainieren. Das ist Achtsamkeit. Also du musst es wirklich trainieren. Aber dass man, wenn man wirklich chronische Schmerzen hat, und du musst dir vorstellen, Menschen mit einer CED haben teilweise Tage, da stehst du morgens oder bist schon vom Schmerz wach. Und es kostet dann viel Kraft, einfach in den Tag zu starten. Und wenn du das Gefühl hast, kannst du nicht mal richtig einatmen, weil du Schmerzen hast, braucht es solche Methoden, um irgendwie gut durch den Tag zu kommen. Und mir hat das dann immer geholfen zu sagen, hey, bevor ich mich direkt wieder auf Schmerz kacke, ich atme ein und habe direkt Schmerz und muss zur Toilette, mich auf Dinge zu konzentrieren, die mir in dem Moment nicht wehtun. Also, ich setze es bescheuert an. Nee, nee, suche dir eine Körperstelle, die dir gerade nicht wehtut.
Wahnsinn.
Oder denk an etwas, was dir gut tut. Also so, ich weiß, dass in der Situation, wo es einem richtig krass beschissen schlecht geht, ist es schwierig. Es tut mir leid, dass ich immer so ausdrückliche Sprache benutze. Aber ich finde das in dem Zusammenhang immer wichtig, weil es ja einfach eine sehr, sehr stark belastende Situation ist.
Ja.
Und dass man es wirklich hinbekommt, wenn man das in vielleicht einer Zeit, wo man relativ stabil war, so ein bisschen übt für sich und rausfindet, was sind denn Methoden. Also nicht jeder ist der Mensch für sich irgendwie, keine Ahnung, Räucherstäbchen anmachen und irgendeine Meeresrauschen-Playlist. So.
Ja, ja.
Aber das ist halt so das Ding, halt, dass man halt eben offen dafür ist, unterschiedliche Werkzeuge auch auszuprobieren. Und ich habe da wirklich als starke Kritikerin, was so Shishi angeht, ist Achtsamkeit für mich ein enorm wichtiges Tool geworden.
Also das resoniert gerade richtig, richtig stark mit mir, weil ich meine, ganz egal, wie du auf zur Welt gekommen bist oder welche chronische Erkrankung oder überhaupt Erkrankung irgendwann diagnostiziert wird oder so. In meinem Fall ist es ja CMN, Congenital ja. Melanocytic Nevi, wo man als Kind mit auf die Welt kommt. Und auch da das ist keine Krankheit. Du hast vorhin auch so schön gesagt, wenn man ist dann gleich krank und man ist abgeschoben. Es ist eine Pigmentierung, Punkt. Mhm. Aber auch da ist das, was dich, ich sag jetzt mal, ich fange mal mit dem Starken an, was dich stark macht, positiv damit umzugehen, ist dein Mindset und ist sozusagen dein inneres Wissen. Ich bin genauso richtig, wie ich bin. Und der Fokus auf, also ich habe, wenn ich jetzt sozusagen das Beispiel nehme, rede ich da von den Eltern zum Beispiel, die natürlich, ist ganz überraschend, kommt das Kind mit CMN zur Welt. Mhm. Und das ist meistens ein großer Schock für die Eltern, weil es ist in Anführungsstrichen nicht normal. Und die fokussieren sich natürlich dann auf, was weiß ich, diesen einen großen Fleck im Gesicht, den das Kind hat. Und was kann man da machen, wie kann man operieren? So. Die Frage ist, wenn du dich die ganze Zeit auf das fokussierst, was halt in Anführungsstrichen los ist, was nicht der Norm entspricht, dann siehst du auch gar nicht all die anderen Sachen drumherum. Und das schließt sich jetzt für mich jetzt wieder so ein bisschen zu dieser Kreis, zu dem, was du gesagt hast. Es ist und bleibt unser Mindset und ein wahnsinniges Potenzial, was wir in uns selber haben, eben mit was auch immer umzugehen. Und das kann man lernen. Das ist das Geile.
Ja, das ist Training. Ich finde, da sind so zwei Sachen drin, was du sagst. Du musst es irgendwie annehmen, um damit arbeiten zu können. Ja? Wenn du jetzt die ganze Zeit gesagt hast, scheiße, ich will nicht anders sein, ich möchte Scheuklappen aufhaben und so sein, wie das, 0815 vorgegeben ist. So.
Normgeformt.
Oder sich das vielleicht auch Eltern für einen gewünscht haben oder eben diese Emotionen spielen ja auch mit. Keine Frage, wie das die Gesellschaft einem vorlebt, wie man zu leisten hat und so. Das muss irgendwie klar sein, dass man sagt, ich nehme das jetzt für mich an, auch wenn ich das nicht schön finde, was anzunehmen, was ich mir nicht gewünscht habe, was ich mir nicht für mein Leben bestellt habe und was de facto definitiv auch nicht so viel Freude macht. Aber es ist nun mal da. Und das ist, finde ich, ganz entscheidender Punkt. Und dann kommt dieser zweite Punkt, dass es dann cool ist, wenn man den Mut hat, sich sein Leben so zu gestalten, dass es für einen halt einfach nicht noch unnötig mehr Schmerz erzeugt und unnötig mehr Herausforderungen darstellt und dass man den Mut hat, zu gestalten. Und das ist Arbeit. Ne? Also erstmal diesmal sich das zu trauen, vielleicht ein anderes Karrieremodell zu machen, sich zu trauen, auch vielleicht Entscheidungen, Dinge zu hinterfragen, sich selber damit auseinanderzusetzen, sich zu informieren, sich, also da sind wir so in Richtung selbst Gesundheitskompetenz aufbauen, selbst Dinge auszuprobieren und entsprechend dann in so eine Geschichte, und da sind wir beim Thema Selbstwirksamkeit, halt zu erkennen, ich kann Dinge tun, die mir selbst gut tun. So, und das ist also, finde ich, so diese zweite Komponente daraus, dass man sagt, ich finde bei dem Wort Mindset ist manchmal ein bisschen schwierig, weil es so ein bisschen dieses hat, ich finde es eigentlich gar nicht so geil zu sagen, man soll alles positiv sehen, weil das finde ich halt irgendwie gefährlich, das ist irgendwie so eine falsche Positivität, sondern ich finde es total wichtig, sowohl diese Gefühle, die durchaus ihre Berechtigung haben, wie Wut und Frustration und Angst,
ja,
die
ja, genau.
zu dem Prozess dazugehören, die auch wirklich zuzulassen und man lebt die immer mal wieder und man erlebt die immer wieder. Aber ich finde, das Entscheidende ist, dass man für sich selbst diesen Mut und vielleicht dann, nenne es Mindset, ich finde auch Einstellung gut oder Bereitschaft, auch gute Dinge zuzulassen.
Ja, ja.
Ja, und auch sich selber wieder zu lieben und auch wertzuschätzen, weil das ist ja auch, wenn du von der Gesellschaft vorgelebt bekommst, dass du irgendwie anders bist oder dass man dir gesagt wird, hey, du bist anders, du bist nicht so leistungsfähig, du bist, weiß ich nicht, also so, dass man sich dieses Label nicht anzieht und eben da mutig und offen ist, auch andere Wege zu gehen.
Ja, genau. Was ganz Wichtiges, was du sagst. Und ich frage mich jetzt gerade, ich meine, dein Verein heißt ja auch, heißt ja nicht umsonst Netzwerk. Also, und du sprichst von Bauchfreunden, weil Morbus Crohn genau, ist ja, ne, sind Bauchfreunde. Was passiert, wenn Menschen mit ähnlichen Erfahrungen aufeinandertreffen? Ist das automatisch immer gleich super duper und heilsam oder muss man da vielleicht auch erstmal was lernen?
Ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Also ich glaube, zum einen muss man so das von sich abstreifen, dass Selbsthilfe nicht gleich Jammern im Stuhlkreis ist, sondern dass ganz viel, ganz, 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 ganz viele Spektren bietet, auf unterschiedlichen Ebenen, auf denen man zusammenkommen kann. Und natürlich ist das Konfrontation mit blöden Ereignissen, mit Ereignissen, die uns getriggert haben, mit Ereignissen, die uns geprägt haben. Aber es hat auch dieses enorme Potenzial, dass man in den Raum kommt, wo sofort ein Verständnis ist. Also wir sagen auch immer Bauchfreunde Zauber. Ich glaube, das überträgt sich aber auch auf Menschen generell, die eine chronische Erkrankung haben, die eine Diagnose haben, die gewisse Schicksalsschläge verbindet. Ich glaube, das haben wir alle gemein, dass man in einen Raum kommt, wo direkt eine ganz krasse Energie herrscht, also wo Verständnis herrscht, wo Offenheit irgendwie direkt da ist und man sich sofort irgendwie sicher fühlt. Und das ist halt cool, weil wir häufig sonst im Alltag damit konfrontiert sind, uns erklären zu müssen. Deswegen ist es so toll, dass man hier da ein Netzwerk hat und sagt, hey, es gibt hier Menschen, die haben Ähnliches erlebt oder die stehen vor ähnlichen Herausforderungen oder die haben das schon mal durchgemacht und können dir in der Situation helfen. Und manchmal einfach nur Leute zu haben, bei denen man sich mal kurz wertfrei auskotzen kann, ist auch enorm wichtig, weil in der Ebene der Familie, in der Ebene der Freundschaft, da passiert ja auch immer Wertung und Emotion. Mhm. Und ich finde, wenn man in einem Netzwerk, in der Gemeinschaft, in der Selbsthilfegruppe ist, wo grundsätzlich sowieso das Verständnis da ist, ist manchmal einfacher,
Ja. Das
zu adressieren. Und man kann wirklich viel mitnehmen. Also selbst ich, wo ich sage, ich habe mich schon super auseinandergesetzt mit der Erkrankung, sehr informiert bin, sehr stark auch durch dieses Netzwerk profitiere, was wir uns aufgeballt haben über die letzten Jahre. Aber allein auch, ich bin ja nicht chronisch glücklich allein, sondern ich habe ja mittlerweile wirklich ein Team. Menschen, die unterschiedlichste Erfahrungen gemacht haben. Und ich finde, das macht es gerade so aus, weil wir haben sehr unterschiedliche Profile da drin. Also charakterlich, wie aber auch von der Lebensgeschichte, auch von der Krankheitsverlauf, von den Dingen, die da durchgemacht wurden. Das kommt ja auch hinzu. Die CED ist grundsätzlich ein Krankheitsbild, was super individuell ausgeprägt ist. Und deswegen gibt es da halt auch keine Nullen und Einsen in der Therapie oder Nullen und Einsen in der Umsetzung im Alltag. Das heißt, es muss halt jeder gucken aus diesen unterschiedlichen Facetten, die man dann hört und aus den Dingen, die man mitnimmt aus der Selbsthilfe und die Dinge, die man selbst erlebt, dann für sich selbst das Puzzlebild irgendwie zusammenzubringen aus, das sind Dinge, die mir gut tun, die mir helfen, das ist die Therapie, die ich brauche. Aber wir können dadurch so unglaublich viel voneinander lernen und als Motto haben wir auch so ein bisschen so dieses gemeinsam stark, zusammen glücklich. Mhm. Und es klingt im ersten Augenblick vielleicht mega paradox, aber ich glaube schon, dass es nochmal ein ganz anderes Empfinden von Glück ist, wenn man häufig diesen heftigen Herausforderungen gestellt ist. Weil das ist ja schon so, dass wenn du eine chronische Erkrankung bekommst, gefühlt irgendwie an allen Säulen, die dich halten, geschraubt wird oder gesägt wird oder geschüttelt wird, weil du hast auf einmal die Angst, wie geht's mit Job, wie ist meine Karriere, Familie, Familienplanung, finanziell, chronisch krank sein ist auch echt ein Finanzrisiko, ja, je nachdem, wie man, ob man arbeiten kann, welchem Volumen man arbeiten kann. Da prasselt schon super viel aufeinander ein. Und das ist halt cool, Leute zu haben, die man fragen kann.
Ja, definitiv. Und das kann ich echt zu 100% unterstreichen. Das haben wir ja auch mit unserem Nevus-Netzwerk, wo ich ja auch im Vorstand bin, und erlebe ich jedes Mal wieder bei unserer Familientagung, wo wir auch dann alle mindestens einmal im Jahr zusammenkommen. Und ganz genau, was du gesagt hast, da natürlich sozusagen jeder geht ja durch die gleichen Phasen an, von wegen Angst, Unsicherheit, vielleicht auch Wut und was auch immer, oder Hoffnung und dann chronisch glücklich zu sein. Und die Community hilft wirklich enorm, weil genau das, was du dich nicht erklären musst, jeder war da schon mal. Egal wie unterschiedlich. Also manche Leute, auch bei uns, manche Eltern, für die ist das, ja klar, dann hat mein Kind jetzt CMN, ne? Und? Wird trotzdem mega Leben haben und wir werden das selbstbewusst, und andere sind wahnsinnig unsicher und oh Gott, da hast du schon wieder neue Fleck, oh Gott, da hast du schon, und das ist, jeder Mensch ist total unterschiedlich, auch wie er mit seiner dann Erkrankung oder mit was auch immer, mit welcher Herausforderung er gerade zu kämpfen hat, wie er damit umgeht. Und das Schöne ist aber, was ich auch finde, dass die Leute, die ganz, ganz frisch damit konfrontiert werden, sehen, was in der Zukunft, wie positiv man in der Zukunft halt damit umgehen kann. Das heißt, es ist schon so ein Versprechen, so eine Hoffnung, die gerade die Community macht, so von wegen, hey, es gibt einen Weg. Es muss nicht alles doof sein, es ist nicht alles doof. Ich kann es lernen, damit umzugehen. Es gibt einen Weg, dass ich mich besser fühle, wie auch immer. Ich kann ein positives Leben führen, egal wie ich auf die Welt gekommen bin oder welche chronische Erkrankung ich im Laufe meines Lebens vielleicht erworben habe in irgendeiner Form.
Ja, genau. Das ist halt super wichtig. Also auch durch den Austausch gewinnt man ja auch wieder Perspektiven.
Ja.
Und natürlich ist es auch manchmal heftig, weil wir haben schon auch heftige Stories dabei, wenn, je nachdem. Also das ist sicherlich kein Zuckerschlecken, die Erkrankung. Und bei der CED, das Herausfordernde ist wirklich, dass das ja so schubweise verläuft. Also du hast eine gute Phase und du hast immer diesen Hammer, der hinter dir schwebt, und du hast irgendwie auch dann diese Angst, die du managen musst mit, ich kann diesen Zustand gar nicht richtig genießen, weil ich Angst habe, dass der gleich wieder zuschlägt.
Ja, oder du hast da vielleicht irgendwas vor, was ist, ich will auf ein Konzert gehen oder ich, keine Ahnung, will heiraten oder zu einer Hochzeit gehen oder zu irgendwo was gehen, was dir wahnsinnig wichtig ist, und dann kriegst du einen Schub.
Also das sind die Dinge, die passieren können. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man einfach auch offen über seine Ängste sich traut zu sprechen. Mm. Weil auch dafür gibt es ja Gott sei Dank auch Strategien, die man für sich ausprobieren und testen kann. Und das ist halt auch irgendwas, was wir im Netzwerk gerne teilen. Weil ich finde, das braucht auch jeder irgendwie für sich. So seinen Notfallkoffer an Methoden, die einem dann gut tun und die einem helfen, und dann auch die Menschen und das Netzwerk, die einen zwischendurch dran erinnern. Also man weiß es ja, und ich finde, es tut halt auch mal ganz gut, und ich glaube, das macht auch unsere Community auch so ein bisschen aus, und das finde ich auch so schön, dass ich auch regelmäßig dann auch selber erinnert werden muss, wenn man dann mal so ein bisschen vielleicht zu sehr im Strudel ist, dass man dann eine Nachricht kriegt mit, pass aber bitte auch auf dich auf.
Naja,
und
genau.
Ich glaube, das ist irgendwie schön, weil da einfach die Sensibilität auch da ist, und wo man dann eher vielleicht vom Außen dieses, hier, das muss aber noch fertig sein, dann, und dass man auch Menschen hat, die so ein bisschen auf einen aufpassen, ist schon ganz cool. Also neben dem, also es ist, glaube ich, diese Balance zwischen, man tritt sich gegenseitig so ein bisschen in den Hintern, um zu motivieren, sich Sachen zu trauen, aber eben auch dann zu gucken, dass man nicht übers Ziel hinausschießt und auch immer noch auf seine Ressourcen achtet und das auch immer bereit ist, auch anzupassen, um dann irgendwie langfristig vielleicht irgendwo ein ganz cooles Level zu finden, wo man sagt, okay, cool, das ist das. Wenn ich das und das mache, dann geht es mir vielleicht nachhaltig besser. So, das macht nicht immer Spaß, aber es lohnt sich definitiv, sich damit auseinanderzusetzen.
Da sprichst du gerade was an, dass man halt auf sich und seinen Körper halt auch hört.
Ja.
Ich meine, und du hilfst Menschen ja auch dabei, ihren Körper neu kennenzulernen. Und das ist ja auch etwas, was nicht nur chronisch Kranke betrifft, sondern wir alle ignorieren ganz häufig unsere Körpersignale. Und was sind denn deine wichtigsten Tipps für mehr Körperbewusstsein, oder worauf sollte man achten, ohne, ich sag mal so, simulieren, weil du ist ja bloß das und das oder keine Ahnung was, also ohne dann in irgendwie so eine Übervorsichtigkeit reinzugucken. Aber welche Signale gibt es, wo du sagst, zum Vater sollte man schon mal drauf achten?
Also ich glaube, es sind so gewisse Dinge, die man so für sich selber her weiß, dass die gut sind für die eigene Psychohygiene. Das ist im Detail wahrscheinlich bei manchen unterschiedlich, aber ich finde so, es fängt bei Schlaf an. Ja, schlafe ich gut? Ja, schlafe ich genug? Ist der Schlaf irgendwie gestört? Was habe ich so für Anzeichen? Spüre ich eine Nervosität, also eine Überforderung? Ich glaube, was immer wieder gut tut, ist, bei sich selbst einzuchecken. Und das mindestens einmal am Tag. Ja, einfach zu sagen, okay, wie geht's mir gerade? Was brauche ich jetzt? Kann ich das, was ich heute vorhab, gesund umsetzen? Ja, was brauche ich dafür?
Also vor allen Dingen
dieses mit sich selbst in Kommunikation treten und auch zulassen. Und ich bin verdammter Dickkopf und ich kann sehr, sehr gut über Grenzen hinausgehen. Und für meine größte Herausforderung war, Körpersignale da nicht zu ignorieren. Weil wir es halt sehr oft tun müssen. Also um den Job nicht zu verlieren, um so. Aber dass man da halt wirklich so ehrlich zu sich ist, es ist so, habe ich jetzt einen Punkt erreicht, wo ich das nur noch mache, um es zu machen? Oder ist es jetzt wirklich an der Zeit zu sagen, hey, ich nehme mich jetzt mal lieber 2 Tage raus, weil sonst sind es nachher 2 Monate, die ich ausgefallen. Ich überspitze das jetzt, aber es ist so, dieses auch zuzulassen. Und jeder hat ja für sich so Anzeichen, wo man merkt, man kommt aus der Balance. Bei mir ist es, wenn der Schmerz wieder mehr wird, wenn die Stuhlfrequenz wieder zunimmt, wenn ich weniger Essen vertrage, wenn ich mich häufiger übergeben muss, wenn der Schlaf halt nicht erholsam ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe häufiger am Tag Punkte, wo ich merke, boah, ich kann gar nicht mehr mich konzentrieren. Und wenn bei mir so eine Nervosität kommt von kleinen Dingen, die eigentlich nicht aus der Ruhe bringen sollten. Das sind für mich so Anzeichen, wo ich sage, okay, Eva, jetzt musst du mal gucken, was du runterschraubst. Und runterschrauben heißt bei mir dann zu filtern, zu priorisieren, zu gucken, welche Termine sind heute noch wichtig, was kann ich streichen, wo kann ich mir mehr Ruhe rausgönnen. Vielleicht ist es auch ein Spaziergang anstatt die Sporteinheit. Also das sind so die Stellhebel, die sind bei jedem nochmal irgendwie anders, aber dass man mal irgendwie für sich selber schaut, was sind so meine Leitsymptome oder was sind Anzeichen für Überforderung oder Verschlechterung des Gesundheitszustands und die dann immer regelmäßig irgendwie abzuschecken und da auch wirklich zügig zu sein.
Naja, genau. Ganz egal, welche Herausforderung gerade man hat, ich kenne das so sehr. Ich bin ein Meister darin, meine Signale zu überhören. Und das hat mich dann durchaus auch gerade erst direkt vorm Urlaub, am ersten Urlaubstag mit so einem kleinen Hörsturz belohnt, wo ich dann gedacht habe, so, hör, wie kommt der denn so ungefähr? Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht, was so die letzten Monate los war.
Und hast Antworten gefunden wahrscheinlich.
Und habe dann gedacht, ja, so richtig verwunderlich ist das irgendwie jetzt auch nicht. So, und von daher, Pause machen und vor allen Dingen diese Frage, die du gesagt hast, was brauche ich jetzt in diesem Augenblick? Und dann auf sich zu hören.
Ja, und dann auch wirklich so. Aber ich bin auch ein Fan davon, deswegen, das ist halt wirklich auch Kunst. Also ich finde, das ist schon, also das ist Leistungssport. Du musst halt wirklich, nein, du musst halt schon entscheiden und du musst halt gucken, wenn du halt wirklich Sachen hast, sag mal so wirklich Sachen, wie du sagtest gerade in der Hochzeit oder irgendwas, wo du sagst, hey, eigentlich habe ich gerade nicht die Kraft dafür, aber mir ist es emotional so wichtig, dass mich das Nicht-Teilnehmen mental fertiger machen würde. Aufpassen, da kann man sich auch gut selbst bei verarschen, aber das ist auch irgendwie ein Tool, was ich mir irgendwie in meinem Kopf zurechtgebügelt habe, ist so dieses in so Opportunitätskosten zu rechnen. Also zu sagen, mir ist das jetzt so wichtig und ich habe da Bock drauf und ich nehme aber dafür in Kauf, dass ich vielleicht danach ein paar Scheißtage haben werde und dass ich danach vielleicht das eine oder andere nicht machen kann. Und das genauso umgekehrt, dass ich sage, okay, für wen tue ich das, was da jetzt ansteht? Mache ich das für mich? Brauche ich das für mich? Ich weiß, Absagen tut weh, ist unangenehm, wenn man verantwortungsbewusster Mensch ist, wenn man verlässlich ist, wenn man Dinge hat, aber eben dann auch offen zu erkennen. Ich kann es ja an der Stelle sagen, ich hatte jetzt privat was und ich habe unsere Aufnahmetermin um ein paar Tage verschoben, weil ich gesagt habe, ich hätte nicht so für dich jetzt auch im Interview da sein können, wie ich mir das gewünscht hätte. So, und das sind halt Dinge, die sind im ersten Mal nicht unangenehm. Was denken die Leute über einen? Aber dann denke ich mir so, ja, ich glaube, Leute, die einen kennen, wissen, dass man dann aber eben auch, und das ist halt Verantwortung übernehmen für das eigene Wohlbefinden. Und das finde ich halt, ist super wichtig. Und dann halt auch da zu sagen, weil ich finde es nämlich schade, und es soll nicht in die Richtung gehen, dass man sich nur noch in Watte einpackt. Das wäre falsch. Aber da eben für sich selber einen Modus zu finden.
Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen, das ist mir jetzt auch nochmal wichtig, wie viele der Gedanken, die wir uns machen und der Ängste, wenn wir gerade entscheiden müssen, okay, nehme ich mich jetzt raus oder nicht, gönne ich mir jetzt Ruhe, passieren in unserem Kopf. Also ich meine, Inge, du hättest dich irgendwann, was denken die anderen über mich, wenn ich jetzt nicht, oder auch kann ich nicht fragen, dann denken die wieder sonst, die kann es schon wieder nicht oder so. Warum denkst du das? Also ich sag mal so, für mich war das total, na klar, also so ungefähr, nimm dir jede Zeit der Welt, dass wir das irgendwie so schnell sogar nachholen konnten, hätte ich gar nicht erwartet, also hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, aber so. Das ist so verrückt und mein Mutter ja. So, oh Gott, das steht und ich bin ja jemand, der da Termine wahrnimmt und so und dass das halt trotzdem jedes Mal irgendwie eine Herausforderung ist. Und,
ja,
aber immer diesen Spiegel, also mir tut es immer gut, gilt ja für viele Lebenslagen, zu sagen, hey, was würdest du jetzt deiner besten Freundin raten zu tun?
Ja,
so, das ist finde ich, immer ein super Kompass, weil man selber immer so streng mit sich ist und Menschen, den man sehr lieb hat, würde man das und das völlig klar sagen. Es ist schön, wenn man dahin kommt, dass man sich selber so lieb hat.
Naja.
Irgendwie auch traut, das zu sich selber zu sagen. So. Und das ist aber jedes Mal der innere Monolog, den Dialog, den man dann führt. Ich muss sagen, ich habe selten Momente erlebt, wo ich mich über so eine Art Entscheidung geärgert habe. Es war meistens eine Entscheidung, wenn es irgendwie um Arbeit oder um Verpflichtung ging. Meistens war ich eh schon so drüber, dass ich hätte eigentlich schon vorher auf den Knopf drücken sollen.
Ja.
Aber man lernt daraus. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man diese Gefühle auch zulässt. Und dass man genauso gut dann auch in dem Moment zulässt, dass man da vielleicht auch traurig drüber ist, manche Dinge nicht machen zu können, aber entsprechend dann auch wieder den Mut hat, sich auf die Dinge zu freuen, die da noch vor einem sind. Und dass man sich in dem Moment auch freut, für sich eingestanden zu haben.
Ja. Und wenn ich jetzt fragen würde, was wäre das eine, was unsere ZuhörerInnen, die heute jetzt gerade uns zuhören, heute Abend machen können, damit sie morgen vielleicht ihrer chronischen Glücklichkeit ein bisschen näher gekommen sind. Hast du da irgendwie, wahrscheinlich waren wir da schon gerade in der Richtung unterwegs, aber hast du da noch irgendwie so einen Tipp?
Ich glaube, es ist total wichtig, dass man für sich selbst weiß, was sind so unverhandelbare Dinge, die einem Kraft spenden. Die für sich einfach mal aufzuschreiben und die können klein und die können groß sein. Und dass man für sich guckt, was sind Momente, die auch so das Herz voll machen. Und dann mal zu filtern und zu sagen, okay, wir können jetzt nicht jeden Tag 24 Stunden Spaß haben, das ist klar. Aber es soll eine Balance haben. Mhm. Und wenn man irgendwann nur noch in diesem Modus funktionieren ist, weil erwartet wird oder weil das die Gesellschaft so vorlebt, dass man da wirklich für sich selber so offen rangeht und sagt, okay, das sind Dinge, die mich glücklich machen, das sind Dinge, die mir Kraft geben und dass du irgendwie halbwegs das Konto ausgeglichen hast. Das finde ich irgendwie ganz cool, sich das bewusst zu machen und vielleicht jeden Tag mal liebevoll mit sich selber in Kontakt treten und hören und fragen, wie es sich einem wirklich geht. Das ist, glaube ich, der größte Tipp, größte Empfehlung, die ich mitgeben kann.
Jetzt kommen wir schon langsam aber sicher zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Mich würde aber noch mal interessieren, wenn du dir die Gesellschaft anguckst und wenn du dir Deutschland in 10 Jahren vorstellst, wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der chronische Krankheiten entstigmatisiert sind und Menschen wie du und ich als Kraftquellen angesehen werden?
Also es wäre wundervoll, wenn das so wäre. Ich glaube, wir können gar nicht erwarten, dass die Gesellschaft in jedem Detail, jedes Krankheitsbild, jede Einschränkung, jedes Schicksal versteht. Aber was ich mir wünschen würde und was, glaube ich, eine Grundvoraussetzung ist, dass wir offener aufeinander zugehen, weniger vorurteilsbehaftet und einfach, ja, mehr fragen, anstatt Dinge für sich selber zu denken. Also ja. Ich glaube, dadurch entstehen nämlich sehr viele Vorurteile, Missverständnisse, dass man denkt, ah ja, hier, und das ist bestimmt so und so. Sondern einfach auch zu fragen, wie geht es dir? Brauchst du was? Was wird dir gut tun? Weil ich glaube, im Grunde passieren da schon ganz viele tolle Dinge. Und das sehen wir jetzt schon, dass du mich eingeladen hast, dass ich mit dir sprechen darf. Das zeigt, dass, ja, nein, die unterschiedlichen Communities ja miteinander sprechen. Und das, ich glaube, da ist die Sensibilität auch eine große. Man ist ja so ein bisschen auch in der Bubble unterwegs von Leuten, die mit Krankheit, mit Einschränkung, Behinderung konfrontiert sind. Und ich glaube, es wäre viel cooler, wenn man das noch mehr öffnet. Und dafür braucht es die Sichtbarkeit in allen Lebensphasen und allen Lebensbereichen. Und dann müssen wir auch nicht mehr über Inklusivität und Inklusion sprechen und diskutieren, sondern dann wird das für Menschen erlebbar und greifbar. Aber da müssen wir anfangen in den Kindergärten, in der Schule, in der Erziehung, in dem, also ich finde, ich sehe es jetzt an meiner Nichte, die ist jetzt selbst auch leider an Diabetes erkrankt, aber die macht es so tough. Aber wir haben eine ganz spezielle Verbindung, weil sie ja schon seit Jahren erlebt, dass ich eine chronische Erkrankung habe.
Du damit umgehst.
Mit der kannst du, genau. Und dadurch lernen die Kinder insgesamt in der Familie schon mit chronischen Erkrankungen umzugehen.
Ja.
In anderen Familien, wo du nur gesunde Menschen hast, ist es halt, die kriegen das nicht mit. Und deswegen ist es halt so wichtig, und ich habe es damals über Pfadfinder, weil ich mit Pfadfindern war, bin ich damals schon als Kind relativ früh mit Menschen, war es halt eine Gehbehinderung, aber relativ früh mit Menschen in Kontakt getreten, auf die irgendwie, weiß vielleicht nicht Rücksicht genommen werde, das finde ich ja auch falschen Begriff, aber wo wir geschaut haben, dass diese nicht ausgeschlossen werden, dass die mit uns die Dinge erleben können. Und das fand ich halt so für mich so wertvoll. Und deswegen glaube ich, um eine Gesellschaft zu gestalten und die dahin zu bringen, dass wir uns alle irgendwie gleichwertig fühlen, braucht es, glaube ich, einfach auch ein höheres Verständnis. Und das kann, glaube ich, nur kommen, indem man miterlebt, Dinge offen macht und erlebbar macht. Weil sonst, ich kann auch nicht alles verstehen. Ich weiß auch nicht alles. Ich weiß auch nicht, mit welchem Krankheitsbild welche Einschränkung verbunden ist. Aber ich glaube, wenn man immer mehr irgendwie offener auf Menschen zugeht und einfach mal fragt, können wir alle profitieren.
Definitiv, ja. Das ist ein sehr schönes, im Prinzip Schlusswort schon fast. Liebe Eva, wir kommen jetzt sozusagen zum Ende unseres Podcasts, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal wissen, wo kann man mehr über dich erfahren und über chronisch glücklich erfahren, wenn man Morbus Crohn hat oder wenn man einfach mal gucken möchte, was du machst und wo ihr seid. Wo findet man dich und euch?
Genau, wir sind chronisch glücklich. Genau, ihr findet uns auf Instagram. Ich habe selbst auch einen persönlichen Account, Eva Leskam. Wir haben eine Webseite, also da findet man uns. Man findet uns auch lokal. Wir haben unterschiedliche Selbsthilfegruppen übers Land verteilt. Aber ich denke, der einfachste Kontakt ist über die Webseite oder über Instagram, E-Mail, keine Ahnung, mit uns in Kontakt zu treten. Und dann können wir gerne vermitteln, verknüpfen, vernetzen.
Das werde ich natürlich alles in den Shownotes entsprechend verlinken. Ist ja total logisch. Jetzt kommen wir zu meiner Abschlussrubrik. Die Rubrik kurz und knackig. Ich lese Satzanfänge vor und du vollendest sie. Mhm. Okay?
Okay.
Dann, der dümmste, blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist, ist?
Dass ich ein bisschen dick für eine Durchfallerkrankung bin.
Oh mein Gott. Ich meine, das ist jetzt die 42. Folge, ne? Ich bin jedes Mal wieder geflasht, was da für Sprüche kommen. Das ist ja wirklich der Hammer.
Ich glaube, das war eine mit der unqualifiziertesten Aussagen, wie ich konfrontiert wurde.
Ja, also einer meiner anderen Lieblingssprüche ist von Mandy, die hat eine Angststörung und macht sich dabei mega, mega toll, aber hatte ihre Psychologin mal zu ihr gesagt oder ihre erste Psychologin so ungefähr, nee, das könne jetzt nicht sein, sie soll jetzt einfach mal rausgehen und andere Leute nach der Uhrzeit fragen und sowas. Und dann sagt sie so, nee, das kann ich nicht, wirklich. Und dann sagt die Psychologin, ja, aber im Lehrbuch steht das so. So, das muss funktionieren. Krass, du benimmst dich überhaupt nicht nach Lehrbuch. Also was fällt dir eigentlich ein?
Ja. Ja, das fand ich halt sehr plakativ. Also ja, traurig.
Von anderen Menschen wünsche ich mir.
Ich habe es gerade eigentlich schon fast gesagt. Einfach, dass man offener aufeinander zugeht. Dass man bereit ist, auch Geschichten hören zu wollen.
Ja, schön. Und ich bin stolz.
Ich bin sehr stolz, sage ich, glaube ich, darauf, dass ich, du hast es fast im Intro gesagt, also ich glaube, dass ich es geschafft habe, irgendwie im Einklang mit der Erkrankung, vor allen Dingen auch nicht gegen sie, sondern genau im richtigen Maß, mein Glück zu finden, zu definieren und ein Leben zu leben, was wertvoll ist, was mir Freude gibt und was mich aber auch eben bekräftigt in den Dingen, die ich für mich selbst getan habe.
Und zum Abschluss, gibt es noch eine Botschaft, die du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben willst? Also nicht jeder hat eine chronische Krankheit, aber jeder hat ja irgendwie sein Päckchen zu tragen. Und was ist deine wichtigste Botschaft, wo du sagst, für Menschen, die gerade in der schweren Phase stecken, ob gesundheitlich oder in anderen Bereichen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht so streng zu sich selbst ist. Mhm. Und dass man zwischendurch auch mal sagt, hey, du machst das gut. Mhm. Ja, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Und da auch selbst an sich selbst zu glauben und entsprechend auch eben alle Arten von Gefühlen zulässt. Und dann eben auch so ehrlich ist, und das ist eigentlich so der zweite Punkt, zu sagen, wenn man das Gefühl hat, alleine damit nicht zurechtzukommen, dass es das Beste ist, was man tun kann, sich Menschen zu suchen, den Austausch zu finden, sich entweder professionell zu suchen oder entsprechend auf Netzwerke zuzugehen, die dann für die jeweilige Herausforderung passend sind. Weil das kann ich einfach nur sagen, das ist ein absoluter Gewinn. Und an der Stelle kann ich fast noch ergänzen zu dem Stolz. Ich bin wirklich verdammt stolz, dass auch einfach so ein Verein daraus entstanden ist und dass wir mittlerweile so viele tolle Menschen um uns herum, so ein Team haben. Und das schließt eigentlich so ein bisschen den Kreis, weil das, was eigentlich so die größte und herausforderndste Phase oder das Ding in meinem Leben ist, eigentlich das geworden, worauf ich super stolz bin. Und ich glaube, dass die Dinge und durch die Phasen, durch die wir gehen, dass die uns prägen. Und ich habe letztens so irgendwie so einen komischen Kalenderspruch gelesen, aber ich fand ihn trotzdem gut. Es war so ein bisschen so, es gibt keine Menschen mit einem starken Charakter, die ein leichtes Leben hatten.
Das stimmt.
Und das finde ich irgendwie, ich finde, das formt uns und das macht uns irgendwo auch besonders. Und ich glaube, daraus entstehen einfach auch Kompetenzen und Stärken.
Ja, ah, super. Wow, was für ein Gespräch. Liebe Eva, ich danke dir von Herzen für deine Offenheit und deine Stärke und deine Vision. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke für die Möglichkeit.
Eva hat uns heute gezeigt, dass ein glückliches Leben nicht die Abwesenheit von Krankheit bedeutet, sondern die Entscheidung, trotz aller Herausforderungen mutig und selbstbestimmt zu leben. Und für alle, die gerade zuhören, wenn ihr selbst betroffen seid oder wenn du jemanden kennst, dann schau unbedingt bei Chronisch Glücklich vorbei. Dort findest du Austausch, Wissen und eine Community, die dich und euch trägt. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonnier gerne mein Newsletter und natürlich den Podcast. Und denk dran, ihr seid genauso richtig, wie ihr seid. Bis zur nächsten Folge, eure Nani. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nani-News ein. Geh dafür einfach auf nani-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gern deine Nachricht per E-Mail an nani@nani-music.com. In diesem Sinne, bleib body positive und ganz du selbst. Deine Nani.